Ich meine, wir wissen alle, ja, Vertrauen ist in der Politik oftmals sehr schwer, denn der Vertrauen dem anderen entgegenbringt, ist oftmals dann der zweite. Vertrauen wird da oftmals leider missbraucht. Aber es ist ein Herantasten. Ja, es ist ein Herantasten, wo man langsam sich sozusagen beginnt, mehr Vertrauen zu schenken, auch darauf achtet, wie reagiert der andere, wie geht der andere damit um auf der menschlichen Ebene. Das ist ein Herantasten und da baut sich dann auch Vertrauen auf, natürlich auch in einer Regierungsverhandlung, die oft ja sehr schwierig zu führen ist.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist HC Strache. Mit ihm spreche ich über den Prozess der Regierungsbildung. Wie laufen die Gespräche mit dem Bundespräsidenten ab? Wie stellt man Verhandlungsteams zusammen und wie werden diese koordiniert? Welche Themen kommen eigentlich zum Chef? Und was hat das alles mit den ominösen Sideleitern auf sich? Diese Folge ist übrigens der zweite Teil der Folge Nummer 37. Im ersten Teil hörte die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer zum Thema Regierungsbildung. Lieber Herr Strache, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Ich glaube, es sind beide Fragen relativ leicht zu beantworten. Wir hatten vor vielen Jahren Kontakt, da waren wir noch in anderen Funktionen tätig. Sie waren FPÖ-Chef und ich war damals Vorstand bei den Regionalmedien Austria. Und wir haben uns aber seither nicht mehr gesehen oder getroffen, nach meiner Erinnerung noch.
Genau.
Und was die Parteizugehörigkeit betrifft, Ende 2019 wurden Sie aus der FPÖ ausgeschlossen und haben seit damals Ihre eigene Partei, nämlich das Team HC Strache. Ist das korrekt so?
Team HC Strache, Allianz für Österreich-Wien.
Ja. Okay, dann haben wir die Transparenzpassage absolviert. Ich möchte, bevor wir in die Episode einsteigen, gerne noch was anderes Wichtiges offenlegen. Wir zwei haben vorab vereinbart, dass es heute nicht um Sie betreffende Gerichtsverfahren gehen wird. Es geht also nicht um die Ibiza-Affäre und daraus resultierende Folgen, Strafverfahren, sonstige Gerichtsverfahren, sondern es geht halt um ein anderes Thema. Nämlich, wie läuft eigentlich so ein Regierungsbildungsprozess ab? Und zum Start würde ich mich da gern mit Ihnen in die Vergangenheit zurückbeamen, und zwar zum 15. Oktober 2017. Da haben die letzten Nationalratswahlen stattgefunden. Und die ÖVP hat damals 31,5% erreicht, die SPÖ 27% und die FPÖ 26%. Und für ihre Partei hat das damals einen Zuwachs von 5,5 Prozentpunkten bedeutet und war sicher ein großer Erfolg. Können Sie sich noch an den Wahlamt erinnern und an die Wahlfeier?
Ich kann mich noch an den Wahltag erinnern und das Warten oder das bange Warten auf das Ergebnis und dann die Freude über dieses deutliche Plus von über 5%, wo wir mit 26% Kopf an Kopf mit der Sozialdemokratie eigentlich auf Platz 2 gelandet sind. Die ÖVP war vorne, es hat ja, wie wir wissen, relativ knapp davor den Wechsel zu Sebastian Kurz gegeben und da ist ja einiges in Bewegung gekommen, denn davor hatten wir in den Umfragen 35% und sind dann im Juni 2017, bevor wir in die Wahlbewegung hineingegangen sind, eigentlich auf einmal bei knapp über 20 nur mehr gelegen und mussten quasi einen Wettlauf wieder sicherstellen, uns die, ich sag ganz bewusst, von Kurz gestohlenen Stimmen zurückzuholen, was uns dann am Wahlabend gelungen ist mit 26%, wäre sicherlich noch mehr drinnen gewesen. Aber ja, ich kann mich erinnern, dass wir dann die Statements abgegeben haben am Wahlabend und dann natürlich unsere Wahlfeier hatten. Das war in St. Marx, ein schönes Wahlfest, wo man natürlich dann einmal, wo der Druck nachlässt und wo man mit seinen Wegbegleitern natürlich feiert und einmal loslässt und das sacken lassen muss.
Wenn Sie sagen, Sie haben damals gefeiert, denkt man so am Abend dann auch schon an die nächsten Schritte, ein bisschen zumindest im Hinterkopf, an sowas wie Regierung, welche Möglichkeiten gibt es, wo werden wir uns positionieren oder ist damals Feiern im Vordergrund?
Feiern steht schon im Vordergrund, denn man hat ja davor wochenlang den Wahlkampf erlebt, die Konzentration sozusagen auf jeden Auftritt, keinen Fehler zu machen. Es wird ja jedes Wort natürlich dann auch einem im Mund umgedreht und da ist natürlich der Fokus und die Konzentration voll auf diesen Wahlabend ausgerichtet. Und wenn man dann durch die Ziellinie schreitet, ist das einmal die Erleichterung, einen Erfolg gezeitigt zu haben und dann sackt alles und dann kann man das einmal aufnehmen, verarbeiten. Und der Blaue Montag ist ja so eine Tradition auch der Freiheitlichen Partei, wo man quasi in den Montag hineinfeiert, dann einmal dort sich erholt und dann spätestens am Abend beginnt mit den internen Sitzungen die Vorbereitungen für die nächsten Tage und Wochen zu treffen. Aber vieles wurde ja auch im Vorfeld vorbereitet. Man geht ja nicht in eine Wahlbewegung hinein, ohne auch so ein Szenario schon vorweg geplant zu haben. Was ist, wenn du in Sondierungsgespräche, in Koalitionsgespräche gehst? Welche Persönlichkeiten gibt's für welche Fachgruppen? Welche Inhalte sind uns besonders wichtig für ein Regierungsprogramm? Das hatten wir schon als, ich sag, als Stützen vorweg ja vorbereitet.
Das finde ich total spannend, weil also das bedeutet, man fängt nicht am Wahlabend an, darüber nachzudenken, wo man steht und wo man stehen könnte in Verhandlungen, sondern es fängt eigentlich schon viel früher an, diese zumindest theoretischen Überlegungen.
Natürlich, alles andere wäre ja unprofessionell. Wir waren ja viele Jahre in der Opposition. Wir haben von dem Jahr 2004, 2005, als ich Obmann geworden bin, eine Situation gehabt, wo uns damals keiner mehr zugetraut hätte, überhaupt in den Wiener Landtag oder in den Nationalrat einzuziehen. Wir lagen ja nur bei 3% und haben dann von dort weg wieder eine solide freiheitliche Partei aufgebaut, die von Wahlerfolg zu Wahlerfolg geschritten ist und natürlich gewusst hat, wenn wir eine kritische Masse von über 25% erreichen, dann sind wir auch ernsthaft für Koalitionsgespräche ein möglicher Partner. Und das muss man auch vorbereiten, inhaltlich und personell.
Jetzt sagen wir, der Wahlabend ist vorbei, die ersten Überlegungen beginnen, dann befinden wir uns ja in der Phase der Sondierungsgespräche. In der Regel fangen die Sondierungsgespräche aber erst an, wenn alle Parteichefs und Chefinnen beim Bundespräsidenten waren. Beziehungsweise, so schaut es von außen zumindest aus. Aber gehen wir vielleicht zu diesem Gespräch mit dem Bundespräsidenten kurz. Das haben ja Sie damals geführt als Parteichef. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt ganz banal gesagt, redet man da zuerst ein bisschen übers Wetter, führt man mit dem Bundespräsidenten Smalltalk oder setzt man sich da hin und redet gleich Tacheles? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich meine, der Gang durch die Hofburg der Repräsentative ist ja jedem geläufig und dann warten natürlich dort die Medienvertreter, die nach einem Statement heucheln oder auf ein Statement warten und du natürlich dort eher kurz angehalten bist, weil natürlich das Gespräch mit dem Bundespräsidenten im Vordergrund steht. Es gibt vorher Fotos, die gemacht werden und dann gibt's das sogenannte vertrauliche Gespräch und natürlich beginnt es mit Smalltalk. Ich kann mich erinnern, dass wir beide uns einmal eine Zigarette lang geraucht haben und natürlich gemütlichen Smalltalk betrieben haben. Und dann geht's natürlich in die Fragestellung, was sind die Erwartungshaltungen, welche Zielsetzungen hat man und welche möglichen Gesprächsebenen gibt's. Und natürlich war es damals auch so, dass die stärkste Kraft, die vom Souverän gewählt worden ist, die Österreichische Volkspartei war. Und jedem klar war, dass im Sinne der USAs auch die ÖVP vom Bundespräsidenten einen Regierungsbildungsauftrag erhalten wird. Denn das ist eine gute Tradition und die sollte man auch beibehalten grundsätzlich. Heißt ja noch nicht wirklich etwas, außer dass man das Ergebnis, das der Souverän gesprochen hat, ernst nimmt und respektiert. Und dann hat der Vertreter der stimmenstärksten Partei in Verhandlungen zu treten und wenn er ein Ergebnis zustande bringt, das dann dem Bundespräsidenten mitzuteilen. Bei uns war es anders, es hat diese Gespräche gegeben mit dem Bundespräsidenten. Ich habe aber relativ rasch nach dem Wahlabend ein erstes Gespräch, das wir selbst gesucht haben, denn wir hatten auch Monate davor schon auch persönliche Gespräche, habe ich ein Gespräch mit dem sozialdemokratischen Parteichef Christian Kern gehabt, ein persönliches, wo wir uns getroffen haben und auch sehr offen gesprochen haben, gibt es überhaupt die Möglichkeit für ernsthafte Koalitionsgespräche? Und Christian Kern hat mir damals zum Ausdruck gebracht, dass er die von der SPÖ beschlossene Ausgrenzungspolitik, sprich den Cordon de Sanitaire, was eigentlich ein fürchterlicher französischer Begriff ist, nämlich eigentlich eine politische Bewegung auf eine Krankheit reduziert, was eigentlich dort nichts zu suchen hat, Aber seit der Franitzky-Doktrin war da die SPÖ einbetoniert, außer im Burgenland, wo es eine Basisabstimmung gegeben hat und man das aufgebrochen hat und dann sogar eine gute Zusammenarbeit auf landespolitischer Ebene erreichen konnte. Dazu war Christian Kern nicht fähig oder nicht willens. Ja, er hat damals kundgetan, er schafft das nicht aufzuheben. Und das musste ich respektieren und zur Kenntnis nehmen und habe dann natürlich als Antwort auch gegeben, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man von Seiten der Sozialdemokratie einmal diesen Beschluss aufhebt. Sonst können wir ja gar nicht in ernsthafte Koalitionsgespräche übergehen und gar nicht prüfen, ob es Synergien, gemeinsame Inhalte gibt. Und natürlich gab es gemeinsame Inhalte, ob das jetzt die sozialpolitischen Themen waren oder auch gesundheitspolitische. Da hätte es natürlich auch dort Überschneidungen gegeben, aber dort sind wir gar nicht hingekommen.
Das war aber jetzt quasi ein inoffizielles Sondierungsgespräch,
oder? Ich glaube, dass solche inoffiziellen Sondierungsgespräche immer stattfinden. Interessant war halt nur, dass damals, Monate zuvor, der Christian Kern mit mir diese Gespräche auch gesucht hat, ich sie geführt habe und es daher natürlich nur konsequent und ehrlich war, auch nach dem Wahltag so ein Sondierungsgespräch mit ihm zu führen, um ihn auf diesen konkreten Punkt anzusprechen, um selbst für sich auch Klarheit zu haben, gibt es überhaupt diese Option oder nicht? Und die Option hat er ausgeschlossen.
Vielleicht können wir noch kurz zu dem Gespräch mit dem Bundespräsidenten zurück, weil da würde mich ein Punkt interessieren. Heuer ist ja was Außergewöhnliches passiert, aus meiner Sicht Außergewöhnliches. Der Bundespräsident hat bereits am Wahlabend, also noch bevor der erste Parteichef oder die erste Parteichefin bei ihm aufgetaucht ist, inhaltliche Pflöcke eingeschlagen. Hören wir da mal kurz rein.
Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen darauf achten, dass bei der Regierungsbildung die Grundpfeiler unserer liberalen Demokratie respektiert werden, also etwa Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Menschen- und Minderheitenrechte, unabhängige Medien und die EU-Mitgliedschaft. Das sind Fundamente, auf denen wir unseren Wohlstand und unsere Sicherheit aufgebaut haben. Und wie auch immer eine künftige Bundesregierung zusammengesetzt sein wird, ihr zentrales Ziel muss sein, uns allen und unseren Kindern und Enkelkindern eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Warum ich dieses Statement rausgesucht habe, das meiner Meinung nach eben ungewöhnlicherweise bereits am Wahlabend ausgestrahlt worden ist, ist, ich habe einen Bericht gefunden vom 18.10.2017, wo Sie damals über das damalige Gespräch berichten. Sie sagen, es war ein sehr, sehr gutes, offenes und ehrliches Gespräch, in Klammern, nachdem Sie geschickt haben gemeinsam, das habe ich jetzt gesagt. Aber es war damals auch das Thema EU bereits ein Thema laut diesem damaligen Artikel, nämlich da habe ich aus dem Artikel rausgenommen, zum größten Kritikpunkt von der Benz an der FPÖ zur Haltung gegenüber der EU meinte Strache Folgendes: Wir sind pro Europa, wir sind kritisch gegenüber der Europäischen Unionsinstitution. Jetzt wollen wir gar nicht in das EU-Thema einsteigen, mir geht es eher darum, das hat in diesem Gespräch, in diesem Erstgespräch beim Bundespräsidenten werden schon inhaltliche Pflöcke eingeschlagen, in unserem Fall, also in heurigen Fall war es sogar noch davor.
Im Grunde genommen sind das Selbstverständlichkeiten. Also neben dem, dass wir ein gemeinsames Laster, das Rauchen teilen, sind das Selbstverständlichkeiten, die da der Herr Bundespräsident diesmal vor den Gesprächen mit den Parteichefs dargelegt hat. Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch zu irgendeiner im österreichischen Parlament vorhandenen und gewählten Partei. Wir haben Verfassungsgrundsätze, auf die wir alle angelobt sind, und das sind Eckpfeiler dieser Verfassungsgrundsätze. Und dann gibt's natürlich zu diesen Themen unterschiedliche Meinungen, Positionen, Veränderungswünsche, da oder dort vielleicht auch die Prüfung, welche gesetzlichen Änderungen sind möglich, um Reformschritte einzuleiten. Und da gibt es dann unterschiedliche Positionen. Aber ansonsten sind das ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, die er da dargelegt hat.
Jetzt ist das Gespräch mit dem Bundespräsidenten absolviert. Es finden offizielle, inoffizielle Sondierungsgespräche statt. Wie kann ich mir so, Sie haben jetzt schon ein Sondierungsgespräch beschrieben. Ich will jetzt, wie gesagt, von Ihnen nicht Details wissen, weil die Gespräche natürlich vertraulich sind. Aber nur jetzt rein von der Atmosphäre her. Was klopft man in solchen Sondierungsgesprächen ab? Wobei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die ganz großen Dealbreaker eigentlich.
Natürlich, also das ist ganz wesentlich. Also nachdem Christian Kern mir sehr klar zum Ausdruck gebracht hat, er kann oder schafft es nicht, diesen Ausgrenzungsbeschluss einer möglichen Zusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei von Seiten der Sozialdemokratie aufzuheben, weder durch eine Basisabstimmung noch durch eine Vorstands- oder Präsidiumsabstimmung. musste ich das zur Kenntnis nehmen. Denn dann hat man ja keine Grundlage. Es gibt dann gar keine Möglichkeit, weiter Gespräche zu führen, weil ja das ausgeschlossen wird von Seiten der Sozialdemokratie. Ich habe immer gesagt, das ist strategisch ganz, ganz schlecht. Auch für die Demokratie grundsätzlich schlecht.
Ist auch für die Verhandlungsposition
der SPÖ schlecht. Auch für die Verhandlungsposition der SPÖ schlecht. Weil damit wird die österreichische Volkspartei natürlich als ewige Regierungspartei seit Jahrzehnten einbetoniert und kann daher sich aussuchen, mit wem. Das ist natürlich eine sehr luxuriöse Position für die österreichische Volkspartei, wo ich immer gesagt habe, da oder dort wäre es vielleicht ganz gut, wenn die ÖVP auch einmal die Luft der Opposition wieder schnuppern könnte, würde die vielleicht auch ganz gut tun in einer Weiterentwicklung. Aber ist natürlich dadurch ausgeschlossen und das muss man realpolitisch zur Kenntnis nehmen. Muss die Sozialdemokratie vielleicht einmal darüber nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist. Faktum ist, es ist nach wie vor so. Und die weiteren Gespräche, Sondierungsgespräche, die es dann gegeben hat, waren natürlich mit dem Parteichef der österreichischen Volkspartei, mit Sebastian Kurz, den habe ich davor zweimal persönlich gesprochen. Relativ lange vor diesem Sondierungsgespräch, denn einmal, wie er für die österreichische Volkspartei tätig geworden ist als Staatssekretär, da hatten wir quasi einen Art Vorstellungstermin, wo wir einander kennengelernt haben. Und
dann was noch für Integration, dann, ironischerweise.
Ja. Und dann einmal die Situation, wo er vor einer Entscheidung stand, bei der Wienwahl zu kandidieren oder nicht. Ja. Das waren so die zwei Gespräche davor. Und das war eigentlich erst unser drittes persönliches Gespräch, das wir hatten. Und das war natürlich auf einer persönlichen Ebene gehalten. Wir hatten ja, wir kannten uns ja nicht wirklich. Wir hatten auch noch nicht eine Vertrauensebene, muss man sagen. Da habe ich mit Christian Kern ja wesentlich mehr persönliche Gespräche gehabt und auch Anknüpfungspunkte auf der persönlichen Ebene. Und es war dann so, dass wir, was ja auch öffentlich geworden ist, witzigerweise, denn wir haben uns ausgemacht nach einem Telefongespräch, dass wir uns bei mir damals in Klosterneuburg treffen. Und ich glaube, sein Chauffeur hat die Adresse nicht gefunden und ist da zweimal oder dreimal rauf und runter gefahren. Und irgendein Spaziergänger mit dem Hund hat ihn offenbar bemerkt und das relativ rasch getwittert, dass der Sebastian Kurz offenbar am Weg zu mir ist. Ja, das war eine witzige Geschichte. Ja, und wir haben uns dann dort bei mir zusammengesetzt und halt ein erstes Abklopfen gehabt. Nach dem
inhaltlich oder menschlich?
Menschlich und inhaltlich. Na, zuerst natürlich auf der menschlichen Ebene. Ja, klar, Kleinigkeit zum Essen bestellt, Sushi war es, was ich mir erinnern kann. Ich gerne mit Fisch, eher grundsätzlich ohne Fisch, nämlich mit Huhn und Fleisch. Und wir haben uns persönlich einmal abgeklopft und auch die menschliche Ebene. Und natürlich braucht es eine menschliche Ebene. In der Politik haben persönliche Befindlichkeiten nichts verloren. Manchmal richtet man dem anderen auch Dinge aus, die, ja, verletzend sind. Muss man auch die Größe haben, da oder dort sich zu entschuldigen. Ich habe ja da auch persönliche Verletzungen einmal in meinem Urlaub auf Ibiza gegenüber anderen Personen zum Besten gegeben, wofür ich mich auch aufrichtig entschuldige. Das war grausig und tut man nicht, auf solchen Ebenen Gerüchte da zu verbreiten. Aber ich wusste ja nicht, dass das Licht der Öffentlichkeit erblickt, muss man auch sagen. Und wir haben dort die menschliche Ebene abgeklopft. Und nach der menschlichen Ebene, wo wir gemerkt haben, heute, wir sind uns jetzt nicht ganz unsympathisch, natürlich auch die inhaltliche, inwieweit es dem anderen ernst ist, auch wirklich in inhaltliche Gespräche zu treten und welche Eckpfeiler es da geben wird und wo da die allfälligen Minenfelder vielleicht auch vorhanden sind, die wir ausräumen müssen. Und das ist da abgeklopft worden, ob es diese grundsätzliche Bereitschaft dazu gibt, das ernstzunehmende Wollen auch wirklich in ernsthafte Gespräche zu treten. Und das haben wir damals beide eigentlich auch dort artikuliert und zum Ausdruck gebracht. Und das hat dann auch dazu geführt, nach einer Prüfung und den weiteren Sondierungsgesprächen, die er hatte, dass er dann wieder den Koalitionsregierungsbildungsauftrag bekommen hat, die Gespräche mit uns begonnen hat.
Das heißt, in diesen Sondierungsgesprächen klärt man die bisschen persönliche Ebene ab, weil Sie haben jetzt das Wort Vertrauen erwähnt. Das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt in weitere führende Gespräche reingeht. Zumindest ein gefühltes Grundvertrauen, oder?
Naja, ich meine, wir wissen alle, Vertrauen ist in der Politik oftmals sehr schwer, denn der Vertrauen, dem anderen entgegenbringt, ist oftmals dann der zweite. Vertrauen wird da oftmals leider missbraucht. Aber es ist ein Herantasten. Ja, es ist ein Herantasten, wo man langsam sich sozusagen beginnt, mehr Vertrauen zu schenken, auch darauf achtet, wie reagiert der andere, wie geht der andere damit um auf der menschlichen Ebene. Das ist ein Herantasten und da baut sich dann auch Vertrauen auf, natürlich auch in einer Regierungsverhandlung, die oft ja sehr schwierig zu herbeizuführen ist. Es gibt ja Punkte oder Synergien oder Themenüberschneidungen, wo man sich relativ rasch einig wird. Und dann gibt es ein paar harte Knackpunkte, die Minenfelder, die ich vorher beschrieben habe, die dann schon ans Eingemachte gehen und wo dann jeder vom anderen ein Entgegenkommen erwartet, einen Kompromiss erwartet und das oftmals dann sehr schwer wird, ne, da gangbare Kompromisse und Wege zu finden und seinen Wählern auch im Wort zu bleiben. Und das ist ein wesentlicher Prozess.
Das ist eine super Überleitung zum nächsten Punkt sozusagen. Also Sondierungsgespräche abgeschlossen. In eurem Fall war es so, die Sondierungsgespräche der ÖVP waren absolviert und dann hat man gesagt, gut, was haben die Sondierungsgespräche ergeben? Wir gehen mit der FPÖ in Regierungsverhandlungen. Jetzt so Regierungsverhandlungen, ich muss zugeben, ich habe in der Recherche, war ich echt überrascht, wie viele Leute dann wirklich da an den Tischen sitzen. Das ist ja echt eine riesen Menge. In eurem Fall gab es 2017 eine Steuergruppe. Was das ist, dazu kommen wir noch. Und 5 Clustergruppen, hat man damals Cluster genannt, das war noch vor Corona, würde man wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so nennen. Eine war Staat und Gesellschaft, die zweite war Sicherheit, Ordnung und Heimatschutz, die dritte war Fairness und neue Gerechtigkeit, die vierte Standort und die fünfte Zukunft. Und zu diesen Clustergruppen hat es noch einmal 25 sogenannte Fachgruppen gegeben. Und damit haben die Verhandlungsteams aus insgesamt ca. 140 Personen bestanden. Das ist eine wahnsinnige große Anzahl an Leuten, die da miteinander reden. Und Sie waren Parteichef. Wie steuert man so eine Verhandlungsgruppe, die so riesig ist?
Na, im Wesentlichen ist die Steuergruppe die versucht, das zu steuern. Das waren damals also ein paar ausgewählte Persönlichkeiten. Also neben meiner Person der Norbert Hofer, der Herbert Kickl, der Norbert Nemeth und Anneliese Kitzmüller als die Steuergruppe, als die Hauptverhandlungsrunde, die Chefverhandlungsrunde, wenn man so will, mit den Untergruppen, den 5 Clustergruppen und letztlich auch den Fachgruppen, wo ja dann die Fachbereichsprecher, die Persönlichkeiten der Freiheitlichen Partei, aber auch der Österreichischen Volkspartei, dann in diesen Gruppen ihre Themen zu verhandeln hatten. Und da kommt man sich ja auch menschlich schon näher. Das ist auch, wenn man so will, nicht nur ein fast basisdemokratischer Prozess, da die Entscheidungsträger so breit wie möglich einzubinden und auch auf der inhaltlichen Verhandlungsebene gleich ein bisschen eine menschliche Ebene auch herauszukristallisieren. Und das war sicherlich über Wochen hinweg da ein Prozess, wo die Fachgruppen sich zum Teil einig geworden sind und dort, wo sie sich einig geworden sind, inhaltlicher Art, das dann auch den Clustergruppen mitgeteilt haben und die Themen, die offen geblieben sind, haben dann die Clustergruppen noch verhandelt. Da hat er dort auch Einigungen erzielt und dort, wo es dann keine Einigung gab, kam es dann am Ende in die Steuergruppe. So muss man sich das vorstellen. Und das waren dann am Ende halt ein paar wesentliche Minenfelder noch, ja, die in der Steuergruppe, in der obersten Verhandlungsrunde, dann natürlich heftig diskutiert worden sind. Das war das Beispiel der direkten Demokratie, das uns ein wesentliches Anliegen war, wo wir nach dem Schweizer Modell und dem Schweizer Vorbild uns gewünscht hätten, dass man auch ab einer gewissen Anzahl an Unterstützungserklärungen für ein Volksbegehren uns unser Wunsch war bei 250.000 Unterstützungserklärungen, auch eine verbindliche Volksabstimmung folgen lässt, als Zusatz zur parlamentarischen Demokratie, nicht als Ersatz, sondern im Gegenteil, als Zusatz, dass der Bürger auch regulierend eingreifen kann, nicht nur alle 5 Jahre eine Wahlmöglichkeit hat, sondern eben auch in diesen 5 Jahren demokratiepolitisch die Möglichkeit hat, ein bisschen gegenzusteuern. Ja. Und das war sehr schwierig, das Thema, weil dann die Unterstützungserklärungen ganz hoch angesetzt worden sind. Ich habe im Kopf bei, glaube ich, fast 900.000. Und wir hätten dann im Parlament vorgehabt, ein Volksbegehren gemeinsam zu initiieren und auch einen Antrag auf eine Volksabstimmung zu machen für eine Verfassungsänderung. Und dazu kam es leider nicht. Ich hätte gern gesehen, wie die Oppositionsparteien darauf reagieren und das dann argumentieren, das zu verhindern. Das war so ein Modell, über das wir also trefflich diskutiert und gestritten haben, natürlich über die Grenzsicherung, den Ausbau des Exekutivpersonals, zusätzliche Planstellen und Ausbildungsstellen, die notwendig waren. Das war auch so ein Kernthema beim Bundesheer, wenn es um Neutralitätserhalt geht, ja, war das ein wesentlicher Punkt, auch wo es Knackpunkte gegeben hat, bis hin, das Rauchverbot war damals so eine Seitenlinie, jetzt kein Hauptthema, aber wenn es um freie Entscheidungskriterien geht, dass der Gastronom Geld investiert hat für einen Nichtraucher und einen Raucherbereich und das nicht umsonst gewesen sein soll und die freie Entscheidungsmöglichkeit der Bürger, sie wollen in einem Nichtraucherbereich sitzen oder vielleicht doch in einen Raucherbereich gehen und den möglich erhalten, Ja, das war so ein Streitthema, wo wir uns aber dann durchgesetzt haben und das Rauchverbot, das allgemeine Raucherverbot aufgehoben worden ist. Wir hatten ja sehr wohl eins, aber eben abgestuft. Ja. Und natürlich auch weitere Themen im sozialpolitischen Bereich, im steuerpolitischen Bereich. Da waren Mindestpension war so ein Streitthema auch, wo wir uns durchsetzen konnten. Und am Ende war es so, dass dieses Regierungsprogramm, und das haben uns ja eigentlich, ich sag weder Freund noch Feind hat uns das zugetraut, hat eine sehr starke freiheitliche Handschrift gehabt. Und das war etwas sehr Positives, was wir auch dann natürlich unseren Wählern präsentieren konnten. Und auch in der Arbeit der Regierungsverantwortung dann dazu geführt hat, dass eigentlich dieses unglaublich gute Ergebnis von 26% in der Regierungsarbeit über 1,5 Jahre gehalten hat. Wir lagen stetig bei 24-25% in den Umfragen, trotz Regierungsverantwortung. Und das zeigt auch die Akzeptanz, die wir in der Regierung hatten.
Bleiben wir mal kurz noch bei dem Verhandlungsthema. Das würde mich noch im Detail interessieren. Kann man sich das auch teilweise vorstellen wie ein Abtausch? Also Sie haben ja das davor schon in einem Nebensatz erwähnt, beide Parteien gehen ausgestattet mit Stimmen von Wählerinnen und Wählern in die Verhandlungen. Daran knüpfen natürlich Wählerinnen und Wähler bestimmte Erwartungshaltungen. Die wählen ja die FPÖ weil und die wählen die ÖVP weil. Jetzt muss man aber in Verhandlungen ja nicht mehr an Kompromiss bereit sein, weil man kann ja nicht sein Programm zu 100% durchsetzen. Das heißt, es wird Punkte geben, Sie haben das jetzt beschrieben, da wird man sich relativ schnell einigen, vielleicht weil die ja beide nicht so wichtig sind oder weil es große Schnittflächen gibt. Und dann gibt es aber sicher Themen, Sie haben jetzt einige davon beschrieben, wo es unterschiedliche Haltungen dazu gibt. Tauscht man denn das teilweise gegeneinander ab? Also sagt man, das Rauchverbot ist Ihnen wichtig und mir ist das Thema wichtig. Können wir das irgendwie beides machen, sodass beide damit glücklich sein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, ein gänzliches Abtauschen kann es nicht geben und gibt's auch nicht. Es muss sich jeder irgendwo wiederfinden, trotz Kompromissen. Und beim Rauchverbot war ja klar, es gibt ja die Entscheidungsfreiheit, wenn man das aufhebt und wenn der Gastronom die Möglichkeit hat, einen kleinen Raucherbereich möglich zu machen. Dann sind ja alle Wünsche befriedigt. Der dort nicht hinein will, muss nicht hineingehen. Der hineingehen will, kann hineingehen. Und so gesehen war das ja ein Aufeinanderzugehen. Und dieses apodiktische Verbot, das haben die Leute ja satt auf allen Ebenen. Wir leben in einer Gesellschaft, die nur mehr glaubt, alles regeln zu müssen und mit Verboten operieren zu müssen. Das geht ja weg von diesem Grundfreiheitsgedanken, die eigene freie Entscheidungsgewalt zu haben. Die will man den Menschen ja irgendwo da oder dort auch nehmen. Und das geht den Menschen eigentlich fürchterlich auf den Nerv. Aber ja, es gab so Themenbereiche wie CETA, das war so ein Themenbereich, wo die ÖVP völlig zugemacht hat, und wir natürlich dann realpolitisch auch in der Bewertung festgestellt haben, eigentlich ist das entschieden. Das hat die alte Regierung beschlossen, das ist entschieden. Da kannst noch so viel streiten und dich auf den Kopf stellen, du kannst das nicht mehr verhindern oder rückgängig machen. Und das sind dann solche realpolitischen Ebenen in der Bewertung, wo du dann sagst, gut, da ist uns dann wichtig, wenn wir zwar nicht alles durchsetzen können, aber dass wir 80-85% unseres Programms durchsetzen können, in der Migrationsfrage uns, wenn es um Integration geht, da durchsetzen oder auch in der Frage, dass Kriminelle oder ja illegal zu uns gekommene Menschen unser Land wieder verlassen müssen. Das war uns in der Gesamtbetrachtung dann natürlich wichtig, dass wir in eine Umsetzung kommen. Und da bringt's nichts, wenn man am Ende sich auf den Kopf stellt und sagt, na also wenn nur die 100% und dann kann man 0% umsetzen. Das hilft der Bevölkerung und dem eigenen Wähler nicht weiter. Und so gesehen ist es natürlich wichtig, dann auch realpolitisch da oder dort mit einem guten Kompromiss das so zu gestalten, dass sich alle Seiten wiederfinden.
Das ist ja wahrscheinlich auch deswegen wichtig, dass man solche Kompromisse findet, weil nur dann ist ja das, wie Sie sagen, nachhaltig. Weil sonst fliegt man das ja nach 2 Monaten sofort wieder um die Ohren. Da hat man ja dann auch nichts davon als Regierung nehmen können.
Ja, und natürlich hatten wir auch einen Zugang, den wir besprochen hatten, nämlich von Anfang an, aber der auch in den Regierungsverhandlungen dann auch schon, als wir gemeinsam an die Öffentlichkeit getreten sind, den wir gelebt haben, nämlich zu festzuhalten, wenn wir was zu diskutieren haben oder wenn wir Streitpunkte haben, dann halten wir das intern. Da können wir trefflich streiten, da können wir uns vielleicht auch einmal was ausrichten, was für den anderen nicht angenehm ist. Aber in der Öffentlichkeit dann das gemeinsame Bild waren, denn die Menschen haben auch satt gehabt, dass in der Öffentlichkeit immer gestritten worden ist. Die haben zu Recht gesagt, ihr seid dafür gewählt, Lösungen zu finden und die dann zu präsentieren und nicht eure Streitpunkte. Und so haben wir das dann auch gehandhabt, wo sie in der Öffentlichkeit im Bild ganz gut angekommen ist. Manche haben dazu dann gesagt, das nennt man dann sozusagen das Framing in der Öffentlichkeit, alles bestimmen zu wollen. Nein, es war einfach ein Zugang, den wir gewählt haben. Gestritten wird intern, wir finden eine Lösung und erst wenn wir eine Lösung haben, gehen wir mit der Lösung hinaus und präsentieren sie gemeinsam.
Lass uns noch kurz einen Punkt von diesem Verhandlungsthema ansprechen, weil Sie haben es schon angedeutet. Hat's am Schluss, kann ich mir das dann so vorstellen, dass bestimmte Themen in das Zweiergespräch sozusagen gehen, dann ganz am Schluss, wenn, sagen wir jetzt, auf allen Gruppenebenen hat man keine Lösung gefunden, hat es dann noch Themen gegeben, die am Schluss bei Ihnen, beim Sebastian Kurz gelandet sind?
Na, das Zweiergespräch habe ich tunlichst vermieden, weil dafür gibt's dann eben die Hauptverhandlungsgruppe. Und es sollte nie in einem Zweiergespräch enden müssen, ja, denn es braucht immer Zeugen für so eine Entscheidung und für eine gemeinsame Ebene. Und das war mir schon auch wichtig, ja, denn ich sag, bei 10 Personen, nämlich 5 auf der einen und 5 auf der anderen Seite, hat das dann schon eine Tragfähigkeit, wenn man sich einigt. Ja. Und ja, natürlich gab es daneben auch Gruppen, wo Prozesse verhandelt worden sind, die dann gar nicht so sehr nur mit Inhalten zu tun hatten, sondern einfach Prozesse, wann wird welcher Vorschlag zeitlich auf die Regierungsparteien zukommen, welche Besetzung des Aufsichtsrats wird zeitlich zukommen, welche Partei hat nach welchem Schlüssel Vorschlagsrecht. Da ging es aber nicht um Personen, sondern einfach um die Vorgangsweise der zeitlichen Definition und wer da welche Vorschlagsrechte hat, auf welcher Seite die liegen und wie da die Aufschlüsselungen stattfinden. Und da oder dort auch in einem Sideletter, der ja so pönt dargestellt wird, aber Tradition hat in der Zweiten Republik, auch unter der letzten Regierung, nämlich ÖVP und Grünen, gelebt wurde, wo es dann darum geht, das zu definieren oder auch Inhalte, die einem Koalitionspartner in der Öffentlichkeit am Beginn unangenehm sind. Also der ÖVP war zum Beispiel sehr unangenehm, dass ich darauf bestanden habe, die Zwangsgebühren beim Österreichischen Rundfunk abzuschaffen und sozusagen über die allgemeine Steuer da ein Budget sicherzustellen. Und das ist in den Sideletter verräumt worden. Heute kann man strategisch die Frage stellen, war das Absicht, ne, nach dem Motto, man hat gar nicht vor, dorthin zu regieren und das umzusetzen. Gut, vielleicht vorher
schon den Auslöser für die Nichtumsetzung haben Sie zum Teil ja selber geliefert. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber...
Naja, darüber kann man ja trefflich streiten, ja. Weil man ja heute weiß, ne, dass das eine jahrelange Operation war, wo man durch Zeugenaussagen weiß, spätestens seit 2013 hat da eine Gruppe eine Tätigkeit entfaltet und ja.
Wir haben gesagt, wir reden heute nicht über Ibiza.
Aber das ist vielleicht ein Sidestep ganz, ganz interessant.
Ja, nicht uninteressant. Ich finde den Punkt, den Sie jetzt genannt haben, nicht uninteressant, weil Sie ja jetzt gesagt haben, dieses Regierungsprogramm, das ist dann, das entsteht dann offiziell und es gibt aber auch einen diesen inoffiziellen Teil, diese Sideletter. Jetzt, ich frage mich natürlich schon, oder gehen wir es anders an? Repräsentantinnen und Repräsentanten werden vom Volk gewählt in einer parlamentarischen Demokratie, nämlich dafür, dass sie dann was unternehmen und was entscheiden. Das heißt, ich finde ja, zu sagen, öffentliches Eigentum, wie zum Beispiel die verstaatlichen Unternehmen, werden von den gewählten Vertreterinnen und Vertretern beschickt, ist ja per se nichts Verkehrtes. Sie haben auch gesagt, richtigerweise, Sideletter hat es in den vergangenen Regierungskonstellationen immer gegeben, nicht nur in der schwarz-blauen Koalition. Aber warum kann man das nicht einfach offiziell machen?
Ich hätte kein Problem damit. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit. Das sind offenbar die alten Abläufe gewesen, die zuvor über Jahrzehnte gelebt worden sind. Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, die Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren im Regierungsprogramm offiziell zu finden und auch diesen zeitlichen Fahrplan der Vorschlagsrechte der Parteien und mit dem entsprechenden Schlüssel sozusagen auch für die Aufsichtsratspersonen. Weil natürlich sollen das Persönlichkeiten sein, die auch inhaltlich das dann auch irgendwo im Sinne einer Transparenz auch mittragen, wofür eine Regierung auch eintritt. Natürlich, keine Frage. Das war der Ablauf, den offenbar die Österreichische Volkspartei auch mit den Sozialdemokraten Jahrzehnte zuvor gelebt hat und wir das erste Mal ja in Regierungsverhandlungen waren, nämlich als Personen, ja. Und daher natürlich diese Abläufe zur Kenntnis genommen haben. Ja, wir hätten es anders gerne auch gelebt, wäre für uns kein Thema gewesen. Damals war für dieses Prozedere interessanterweise von der ÖVP der Herr Thomas Schmidt nominiert und auf unserer Seite.
Nicht gerade den Namen.
Ja, und auf unserer Seite der Arnold Schäfer. Ja.
Okay. Auch eine nette Anekdote an der Stelle. Jetzt, Side Letter ist ja das eine Thema, da geht es um Postenbesetzungen oder wie Sie jetzt heute gesagt haben, um inhaltliche Themen. Und wann in diesen Koalitionsverhandlungen beginnt man dann über Ministerien und auch Ministerinnen und Minister zu sprechen?
Ganz zum Schluss. Also zuerst ist sozusagen wesentlich, diesen inhaltlichen programmatischen Weg zu beschreiten und dort auch die Umsetzung zustande zu bringen. Wenn es dann um die letzten 3% inhaltliche Punkte geht, mischt sich dann schon auch so ein bisschen das Prozedere bei den Verhandlungen, naja, welche Ministerien soll wer bekommen oder soll wer besetzen. Und das ist dann am Ende der Fall und das ist dann noch einmal ein ziemlicher Knackpunkt, denn natürlich wissen wir aufgrund der DNA der Österreichischen Volkspartei seit Jahrzehnten in der Regierung, damals natürlich mit dem Anspruch, dem Kanzleranspruch, denn zu Recht, ich sage noch einmal, die stärkste politische Kraft durch den Souverän erhalten sollte. Nach dem Kanzleranspruch hat man natürlich auch sehr auf das Finanzministerium geachtet und das war so quasi fast schon eine Mussvorgabe der Österreichischen Volkspartei. Aber wir waren auf unserer Seite auch sehr konsequent, wenn es darum gegangen ist, dass wir als Sicherheitspartei natürlich das Innenministerium, aber auch das Verteidigungsministerium für uns in Anspruch genommen haben. Und was ja auch viele überrascht hat, dass wir das Außenministerium für uns verhandeln konnten, neben einem Sozial- und Gesundheitsministerium. Und ja, ich als Vizekanzler habe mich natürlich bei den Ebenen versucht, freizuspielen, weil du ja permanent in der Situation bist, wenn der Bundeskanzler nicht da ist, bist du quasi der Kanzler ersatz und rutscht in seine Entscheidungsrolle. Und ich musste mich natürlich freispielen, damit ich bei allen Themengruppen in der Regierungsverantwortung auch noch einmal reingrätschen kann, wenn irgendwas schief läuft. Und habe dann das Beamtenressort in den öffentlichen Dienst und den Bereich Sport übernommen, wo ich aber sagen kann mit Fug und Recht und auch mit Stolz, dass wir im Sportbereich wirklich ein tolles Programm entwickelt haben, wo es traurig ist, dass das nicht fortgesetzt worden ist mit der täglichen Turnstunde und mit den nachhaltigen Konzepten für eine Sportstättengestaltung und vieles mehr. Was schade ist, weil der Sport was ganz Wesentliches ist und leider Gottes als Stiefkind in unserer Gesellschaft behandelt wird.
Wie kann ich mir denn das in dem Prozess jetzt wieder, also wie soll ich mir das beim Prozessualen vorstellen? Irgendwann redet man dann über Ministerien und Ministerinnen und Minister, Sie haben es jetzt eher gesagt, und zwar eher gegen Ende der Verhandlungen, wo man inhaltlich schon wesentliche Einigungen erzielt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie ist dann dieser Prozess mit dem Bundespräsidenten? Weil das war ja damals in der damaligen Phase für euch schon sehr wohl ein heikles Thema, weil ja diese Frage, wen gelobe ich an und wen gelobe ich nicht an, schon ein Thema war. Geht man dann mit auf informellen Kanälen auf den Bundespräsidenten zu und lasst einmal ein paar Namen fallen? Also heutzutage würde man sagen, droppt man dann einmal ein paar Namen? Oder geht man mit dem fertigen Vorschlag, der mit dem Koalitionspartner verhandelt ist, einmal hin und sagt, das wäre unsere Idee? Wie kann man das vorstellen?
Naja, es gab ja damals schon auch eine wesentliche Irritation. Das war jene, dass der Herr Bundespräsident öffentlich ohne Not im Rahmen eines Interviews mitgeteilt hat, ohne das Gespräch mit mir persönlich zu suchen, sondern in der öffentlichen Mitteilung, dass er zwei Herrschaften der Freiheitlichen Partei sollten diese als Minister vorgeschlagen werden, nicht akzeptieren wird. Das war damals der Name, den er genannt hat, Harald Wilimski. Der zweite war der Johann Codenus. Und das war schon irritierend, denn das hätte er mir ja auch persönlich vertraulich sagen können. Dann hätten wir das auch entsprechend ausdiskutiert. Und das war eine Irritation. Und natürlich haben wir dann das interne Gespräch gesucht und ich habe ihm dann auch am Ende der Verhandlungen, wo wir sozusagen in diesen letzten Abschnitt übergegangen sind, auch dargelegt, welche Ministerpersönlichkeiten ich vorschlagen werde und habe ihn auch ersucht, mir persönlich zu sagen, ob er da irgendwo bei einer Person ein Problem sieht oder nicht und mir das nicht öffentlich auszurichten. Und das war dann so, dass er kein Problem gesehen hat bei den vorgeschlagenen Personen und das habe ich dann auch so zur Kenntnis genommen.
Aber glauben Sie, das hätte was geändert, wenn Sie den Wilimski und den Codenus mit ihm persönlich besprochen hätten? Wahrscheinlich nicht im Ergebnis, oder?
Nein, aber er hätte es nicht öffentlich ausrichten
müssen. Der Prozess ist das eine, das Ergebnis, das andere.
Ich glaube vielmehr, er hatte, ich sage das jetzt einmal so frei heraus, er hat für seine Basis und seine politische Ursprungsbasis, das sind die Grünen Wähler und die Grünen als Partei, da ganz bewusst ein Personen Reservoir genannt, dass er irgendwo quasi irgendeine Schnur aufstellt, über die man nicht drüber springen kann. Und damit er irgendwo auch sagen oder rechtfertigen kann, er hat ja eh gewisse rote Linien dargelegt, ja, und den Rest hat er zu akzeptieren. Denn in Wahrheit muss man sagen, der Bundespräsident hat natürlich zu respektieren, zu akzeptieren, wenn zwei Parteien oder mehrere Parteien sich finden und nach Koalitionsgesprächen auch inhaltlich zusammenkommen, eine Mehrheit haben, dann hat er das auch zu respektieren und kann nicht auch aus Verfassungsgrundsätzen nicht hergehen und sagen, das akzeptiert er und respektiert er nicht.
Dann wären wir dann jetzt wieder bei den Grundpunkten, die wir davor schon genannt haben, also die er auch in seiner Videobotschaft erwähnt hat und die offensichtlich auch in euren damaligen Verhandlungen ein Thema waren, also diese Pflöcke, die er eingeschlagen hat. Was mich dann interessieren würde, ist, also jetzt hat man sich mit dem Bundespräsidenten dann verständigt, dann erfolgt die offizielle Angelobung und man hat jetzt auch noch, ein Regierungsprogramm zu schreiben, beziehungsweise meine Frage ist, das wird ja wahrscheinlich schon während den Verhandlungen geschrieben, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass man sagt, jetzt hat man fertig von, jetzt schreiben wir das Regierungsprogramm.
Na, das wird also alle Punkte, die über die unterschiedlichen Clustergruppen und Fachgruppen, wo man eine Einigung gefunden hat, sind sofort auch in eine konkrete Formulierung übergegangen für ein Regierungsprogramm. Also das war ein laufender, begleitender Prozess, so dass man dann eben am Ende auch wirklich ein Regierungsprogramm bereits hatte, wo es dann nur mehr um Feinheiten ging oder Formulierungen, Optimierungen ging, das sicherzustellen. Und wir haben es ja damals geschafft, es war ja unser hehres Ziel, vor Weihnachten fertig zu werden. Und wir hatten ja dann am 18. Dezember meiner Erinnerung nach auch die Angelobung. Und natürlich auch das Regierungsprogramm fertig, das wir dann auch präsentieren konnten.
Das hat damals übrigens 182 Seiten gehabt, habe ich nochmal nachgelesen und hat geheißen Zusammen für unser Österreich und wurde im Dezember der 2017 der Öffentlichkeit präsentiert, so wie Sie gesagt haben. Okay, also jetzt haben wir gehabt Wahlabend, Sondierungsgespräche offiziell, inoffiziell, offizielle Verhandlungen, Gruppen, viele Leute, Bundespräsident, Namen, Ministerien und so weiter und Regierungsprogramm. Und meine letzte und Abschlussfrage ist dann, wie oft haben Sie in das Regierungsprogramm dann noch reingeschaut, wo es dann gegeben hat? Also schaut man dann da regelmäßig rein und sagt zu seinem Regierungspartner, du, über das brauchen wir nicht streiten, das haben wir ja damals vereinbart, oder verschwindet das in irgendeiner Schublade? Wie kann man sich das dann in der Umsetzungspraxis vorstellen?
Na, selbstverständlich. Also ich meine, die Angelobung war natürlich ein festlicher Akt, ja, wo für mich die lustige Anekdote ja jene war, neben mir stand, meiner Erinnerung nach, der Fassmann, der ja eine körperliche Größe hat, wo man bald verschwinden kann. Und nach den feierlichen Worten sozusagen der Angelobung, wo der Bundespräsident dann auf die anzugelobenden Minister oder den Bundeskanzler und Vizekanzler zugekommen ist, also war Sebastian Kurz-Fassmann, ich glaube meine Person, und da ist er bei mir kurz vorbeigegangen und hat mich fast übersehen, ne? Bis ihm das sozusagen...
Da gibt's sogar Bilder dazu,
ich kann mich erinnern. Bis ihm das sozusagen bewusst geworden ist, wo es dieses wundervolle Bild gibt, wo er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und mir dann die Hand gereicht hat. Aber ja, gut, Anekdote. Aber ja, das Regierungsprogramm ist ja dazu da, immer wieder einen Abgleich zu machen. Was haben wir schon umgesetzt? Was sind die nächsten Punkte, die umzusetzen sind? Und da macht natürlich die jeweils andere Partei einen entsprechenden Druck, wenn es um ihre eigenen Themenbereiche geht, die halt ein besonderes Anliegen sind. Und ich musste da immer wieder Druck machen. Immer wieder habe ich natürlich interne Diskussionen gehabt, dass es auch die entsprechende Umsetzung gibt. Und dieser Druck erfolgt natürlich auch mit heftigen Diskussionen, dass man sagt, na bitte, wenn ihr jetzt nicht diesen Programmpunkt des Regierungsprogramms, der uns ein besonderes Anliegen ist, bereit seid, in der und der Zeit oder Frist umzusetzen, dann müsst ihr vielleicht da oder dort einmal auch eure Themen hintanstellen. Das passiert natürlich, denn oft versucht der andere Partner aus taktischen oder strategischen Gründen seine Themen vorzuziehen und die anderen vielleicht ein bisschen nachgereiht zu
können behandeln. Zum Beispiel eine Landtagswahl zum Beispiel irgendwo
diese Spielchen kennen wir. Ne? Und da muss man schauen, dass die Ausgewogenheit, wenn man so will, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe gewährleistet bleibt. Und da muss man manchmal mit Nachdruck dahinter sein. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und ja, man muss auch sagen, ich komme noch einmal auf den Mai 2019 zurück. Das war schon eine spannende Phase, weil ich damals massiven Druck ja davor gemacht habe beim Migrationspakt. Das war ja für mich ein ganz ein wesentlicher Punkt, wo die ÖVP zuerst zustimmen wollte. Und ich gesagt habe, das kommt also bei mir nicht in Frage. Denn da sind wir den Wählern verpflichtet. Wir haben auch im Regierungsprogramm eine ganz klare Positionierung drinnen gehabt. Und im Dezember 2018 habe ich klar und deutlich festgehalten, wenn die ÖVP dem UN-Migrationspakt zustimmen will, dann soll sie das bitte öffentlich kundtun, mit mir nicht. Da brauchen wir einen Weg, da muss es eine Verhinderung geben, sonst gehe ich in Neuwahlen. Und das war natürlich etwas, was vielen in der ÖVP nicht geschmeckt hat, man aber nachgegeben hat, wir uns dann ja enthalten haben beim UN-Migrationspakt. Und dann ab Jänner 2019 eigentlich schon immer wieder diese Neuwahlgerüchte aufgepoppt sind. Und wir wussten alle, dass ein Doppelbudget im Herbst 2019 am Tapet ist, wo auch unsere weiteren Kernthemenbereiche sich finden hätten müssen, unter anderem auch die Abschaffung der ORF-Zwangsgebühren. Und auch die Mindestpension und andere Bereiche. Und man da schon ein bisschen gespürt hat den Druck bei der ÖVP, dass sie das eigentlich nicht wirklich wollen. Ja? Und da war im Vorfeld dann schon so eine komische Stimmung da, wo man den Eindruck hatte, na ja, wer weiß, ob da nicht noch irgendwas passieren wird, weil man gewisse Dinge, die wir verhandelt haben und in Umsetzung natürlich bringen wollen, von Seiten der ÖVP gar nicht umsetzen wollte. Und das war ein bisschen eine komische Stimmung, die halt dann, mit dem Mai 2019 durch äußere Gegebenheiten. Äußere Gegebenheiten war ja eine Falle im Urlaub als Oppositionspolitiker von Leuten, die jahrelang eine Operation betrieben haben. Muss man schon so sehen. War kein Oscar, den ich gewonnen habe, keine goldene Himbeere, Schauspielerpreis, braucht man gar nicht reden, peinlich. Aber ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und das war natürlich etwas, was dazu geführt hat, dass diese Regierung dann zu Fall gebracht wurde. Wer dahinter steckt, weiß man bis heute nicht.
Ja, wir haben ja ganz am Anfang heute gesagt, wir lassen das Thema jetzt aus, weil es mir wirklich heute um die prozessualen Themen rund um Regierungsbildung geht. Was ich jetzt mitnehme, ist, dass natürlich ein Regierungsprogramm, das würde ich jetzt einmal so abstrahieren, was Sie jetzt gesagt haben, ein Regierungsprogramm auch in der laufenden Zusammenarbeit eine Rolle spielt und immer wieder natürlich auch Konfliktpunkte bietet, zum Beispiel in der Frage, was haben wir davon schon umgesetzt und wieso setzen wir mehr eure Themen um wie unsere Themen um. Das können wir, und wenn Sie sagen, es hat sich zugespitzt im Jahr, also nach anderthalb Jahren Regierungsarbeit, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, weil natürlich in so einer Phase dann irgendwann einmal am Tisch kommen muss, so, das haben wir eigentlich vereinbart, das müssen wir jetzt umsetzen.
Noch dazu bei einem Doppelbudget, das damals anstand, und da gehört das natürlich dann entsprechend nach eineinhalb Jahren hinein, denn dann geht schon dem Ende einer Periode zu, und deshalb wäre es dort genau die Schnittstelle gewesen, alle diese Umsetzungen auch der Vereinbarungen sichtbar zu machen.
Es wäre ja spannend jetzt zu wissen, was, wenn dieser launige Abend nicht stattgefunden hätte, was dann passiert wäre, das werden wir leider nie ergründen können. Ich sage aber herzlichen Dank für die Einblicke und auch für die Offenheit, was diesen Prozess der Regierungsbildung betrifft. Ich denke, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich sehr interessant ist, weil man hört eigentlich selten, man sieht immer Ergebnisse, inhaltliche Ergebnisse, das ist ausgemacht, das ist nicht ausgemacht. Aber ich finde den Prozess, wie man dorthin kommt, extrem spannend und danke für die Einblicke.
Ja, ich sage auch danke. Der Prozess ist mit Sicherheit spannend, aber natürlich die praktische Umsetzung ist dann immer das Wesentliche. Und eins möchte ich schon anmerken, bei der Entwicklung, die wir danach erlebt haben, nämlich der Aufhebung der Grund- und Freiheitsrechte im Fall von Corona, da hätte ich nicht mitgespielt. Und das haben vielleicht manche auch in der Regierungszusammenarbeit da oder dort bei meinen Positionen gemerkt, dass es gewisse rote Linien gibt, die man mit mir nicht überschreiten kann.
Auch das werden wir nicht erfahren, weil davor die Regierung schon in die Luft geflogen ist. Jedenfalls herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Amtsgeheimnisse, der Gemeindebund-Podcast. Dieser Podcast, der von unserem Medienunternehmen Missing Link produziert wird, bietet euch einen interessanten Zugang zu Geschichten und Informationen über die österreichischen Gemeinden. Gemeinsam mit Präsident Johannes Pressl und spannenden Gästen werden alle Themen des kommunalen Lebens beleuchtet. Es geht also im Wesentlichen um die Arbeit jener Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass unsere Gemeinden funktionieren. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Missing Link.